Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, zu Folge 78 vom Blau-Schwarz-Literatur-Podcast aus der Stabi Berlin.
Guten Abend, hallo.
Wir freuen uns trotz dieses klirrend kalten November-Weihnachtsmarkt.
Es ist schon ein Weihnachtsmarkt aufgebaut vom Humboldt-Forum, obwohl noch nicht Totensonntag war. Der Christ in mir wird wütend. Natürlich, das macht man doch eigentlich nicht vor dem Totensonntag, aber...
Ja, die meisten sind auch noch zu, aber der hier ist schon...
Da liegt sie da nieder, die Kultur.
Ansonsten ist es ganz schön, in dieser Stabi zu sitzen und irgendwie zu wissen, dass ihr da draußen sitzt und euch freut, dass wir jetzt wieder über neue Bücher reden.
Genau. Wir haben das Kaminfeuer angemacht hinter uns.
Wir haben seit einiger Zeit mal wieder Weißwein dabei. Ein Pflüger Grauburg, der ein Geschenk von einer Zuhörerin war. Und den können wir mal testen. Gluck, 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 gluck.
Ah, Maria, wie ich dieses Geräusch mit dir vermisst habe.
Dieser Zusatz mit dir hat mich sehr gefreut.
Ja, alleine Weißwein trinke ich ja ständig.
Prost, mein Lieber. Prost auf euch.
Schön, dass ihr da seid. Sagt mal kurz, ob der Ton gut ist. Schreibt es in die Kommentare.
Hell genug müsste es auch sein. Wir reden auch schön laut und deutlich, wie wir das immer machen. Folge 78, wir beginnen wieder mit Lyrik. Und ich freue mich so doll, was du da mitgebracht hast, mein
Warum?
Lieber. Weil ich Nancy Hünger so toll finde. Jetzt habe ich es verraten.
Okay.
Wieso fragst du denn warum?
Nancy Hünger, ja. Diejenigen von uns, die irgendwie ungefähr Folge 32 oder sowas schon gehört haben, die kennen Nancy Hünger schon. Denn da haben wir auch schon über ihren letzten Lyrikband gesprochen. Um 4 Uhr kommt der Hund, hieß der. Der neue heißt Wir drehen dem Meer unsere Rücken zu. Und das ist so eine Mischung, würde ich fast sagen, aus Lyrik und Kurzprosa, weil du siehst schon, das sind immer so relativ lange, lange Sätze, also so eine Mischung aus Vers und Flattersatz.
Um 4 kommt der Hund nicht auch so?
Ja, du fragst mich jetzt.
Ich glaube, das war da auch
hat der Lohmann wieder schlecht recherchiert.
Das ist einfach lange her.
Ja, okay. Auf jeden Fall ist das auch wie so ein erzählendes Langgedicht, in dem sie davon schreibt, dass sie eine Person kennenlernt, die eine rote Mütze getragen hat eines Tages und dann kamen sie irgendwie zusammen und haben eine Beziehung angefangen. Sie und diese Person, ist ein Mann, ja, kann man sagen, es ist ein Mann, es ist eindeutig, also der wird auch als Mann bezeichnet. Und das fängt am Anfang auch wirklich ganz schön an und da lese ich jetzt mal am Anfang, weil es hat nämlich so eine Entwicklung, das ist so ein Entwicklungslanggedicht.
Beziehungsentwicklungslanggedicht
ist das. Ne? Und das geht dann am Anfang ungefähr so los. Wir haben uns die Liebe auf die Leibe erzählt. Lange bevor wir uns sahen, sehen konnten, haben wir uns einander erzählt. Wir haben an dieser Erzählung gearbeitet, als wir, somnambule Kaulquappen, noch durch die Zeitzonen schwammen, tausende Kilometer voneinander entfernt in den Ozeanen trieben. Du im Nordatlantik und ich im Südpazifik haben wir unsere Liebesgeschichte bereits einstudiert und den Zufall fixiert. Es war ein Stück für zwei, das wir sofort aufführten, als wir uns endlich an Land begaben, waren unsere Rollen bereits klar verteilt.
Schön.
Schön, ne? Haben sie sich jetzt gefunden?
Haben sie sich gefunden, ohne sich zu finden.
Genau, die beiden Somnambulen-Kaulquappen eigentlich. Habe ich das nur wegen diesen beiden Wörtern,
Kombination.
Genau. Und dann merkt sie aber bald, wie so ein Riss zwischen die beiden kommt. So ist erst so ganz nebenbei Gefühlen irgendwie, dass er mal so an einer Stelle ganz anders reagiert, als sie sich das eigentlich so gedacht hätte, also eher abwertend oder abweisend, an der Stelle, wo sie sich eigentlich näher erhofft hat. Und dann wird dieser Riss größer und größer und größer während diesen ganzen einzelnen Passagen. Und dann reflektiert sie so über dieses Nähe und Zusammensein und nichts. Und da gibt es noch ein schönes Bild. Das ist nochmal ein Text jetzt. Vielleicht erfüllen wir nur ein physikalisches Programm, bestehen doch auch wir nur aus kleinsten Teilchen, winzigen Atomen. Je größer die Entfernung zwischen zwei Teilchen, sagen wir zwischen ich und du, desto stärker die Anziehung, sagt die Physik. Werden aber zwei Teilchen zusammengequetscht, beginnt die Abstoßung. Dann ist es eine Frage des Raumes. Wir kollidieren. Auf die Anziehung muss unweigerlich Abstoßung folgen. Wir können uns den Gesetzen entziehen, wenn unsere Bindungsenergie größer ist als unser Vernichtungsdrang. Ich kann mich nicht streiten, ich bin streitarm. Nur mit dir streite ich. Vielmehr ist es kein Streiten, sondern Verteidigung. Streit ist ein sicheres Indiz, schrieb Simmel, dass Beziehungen Substanz haben, dass die Bindungsenergie außerordentlich hoch sei. Die stärkste Liebe kann am ehesten einen Stoß aushalten und die Anziehung beginnt erneut. Also merkt man schon jetzt neue Stufe, ne? So Abstoßung und Anziehung kommt dann. Und dann, so viel kann ich verraten, wird es schlimmer. Und okay. Dann reflektiert sie auch über männliche Gewalt innerhalb von Beziehungen, ihr Bedürfnis, so Nähe zu haben und sein Bedürfnis nach Freiheit. Und irgendwie kommen sie überhaupt nicht mehr zusammen. Und eigentlich will sie mit ihm zusammen sein. Und gleichzeitig sieht sie aber auch immer mehr Gründe, die sie eigentlich von ihm wegziehen. Sowas. Und diese Kräfte, die da so innerhalb der Beziehung wirken, die erzählt sie in diesem sehr, sehr gelungenen, sehr poetischen, sehr psychologisch feinfühligen Langgedicht.
Wir drehen dem Meer unsere Rücken
zu. Genau, an einer Stelle, also hier sind auch so kleine Vulkane auf dem Cover.
Oder kleine auch so Mützen.
Ja, genau, das ist ein Hut, der Schnupfen hat. Und an einer Stelle sagen sie auch, dass sie so Vulkane sind, die halt dann irgendwie ausbrechen und dass da so ganz viel Energie freigesetzt wird.
Aber halt zwei verschiedene.
Genau, und sie sind auch auf einer Insel auf den Kanaren, wo sie dann so der Sonne ausgesetzt sind. Das ist, glaube ich, auch, das sind, glaube ich, die Kanaren, wenn man es weiß. Mhm. So. In der Edition Azur bei Wolland und Quist erschien Nancy Hünger, wir drehen dem Meer unsere Rücken zu, ein Beziehungslanggedicht mit dem Ende des Verrates.
Das reimt sich, das gibt's ja wohl gar nicht.
Na,
bevor wir das
Lyrik,
wieder falsch machen, das Kind wird uns nachher sagen, wenn wir 10 Minuten noch übrig haben, ja?
Ja.
Damit wir nicht wieder die Zeitkapseln sprengen. Was ist denn hier schon wieder los? Ich habe ein Buch mitgebracht, das keine große Überraschung sein dürfte, weil gestern ist erschienen von Daniel Schreiber, Liebe, ein Aufruf. Und ich warte auf dieses Buch, seit ich das angekündigt gesehen habe bei Hansa Berlin. Und gestern ist es erschienen und es ist tatsächlich genau das Buch, habe ich heute auch schon mal an anderer Stelle gesagt, was wir in dieser heutigen Zeit wirklich unfassbar dringend brauchen. Es ist mir ein großes Bedürfnis, irgendwie noch mal mehr als 2 Minuten darüber zu reden, wie ich es heute Morgen schon gemacht habe.
Das hast du sehr toll gemacht
heute Morgen. Ja, es hat mich auch so ein bisschen Überwindung gekostet, weil das mache ich ja nicht so oft für so ein einzelnes Buch. Und das kann ich auch gar nicht leisten, aber bei dem Buch war es mir irgendwie wirklich so ein echtes Bedürfnis. Daniel Schreiber, wie in seinen Essays zuvor, in Nüchtern, in Zuhause, in Allein und die Zeit der Verluste, schreibt er sehr, sehr persönlich beobachtend, aber auch haarscharf die Weltlage analysierend und immer auch unter, ich finde, das ist, als würde der sich auf den Weg begeben und nimmt seine gelesene Menschen mit, die ihn inspirieren, bei denen er Rat sucht, bei denen er Antworten sucht, bei denen er Fragen vielleicht auch findet, die wir nicht so richtig formulieren und die da aber vielleicht irgendwie zu finden sind. Und dann knetet er das weiter und wälzt es und dreht es. Und das macht er in Liebe, ein Aufruf auch wieder. Er beginnt eigentlich zu erzählen, wie er sich zu so einem Schreibworkshop, den er regelmäßig in der Mitte Deutschlands hält, da so einfindet an dem Ort, wie er nochmal einen Spaziergang macht, bevor es losgeht. Und das ganze Buch ist eigentlich so ein bisschen fast so plotartig geklammert über diesen Plot, dass er eben mit diesen Schreibworkshop-Teilnehmenden sitzt und über ihr Schreiben und damit eben auch über die Welt nachdenkt. Das fängt aber auch damit so ein bisschen an, dass er durch den Wald geht und eigentlich findet er da immer so eine tiefe Ruhe und so eine tiefe Zufriedenheit und so eine Verbundenheit mit der Welt, würde ich das jetzt vielleicht nennen. Und es fehlt ihm aber diesmal. Also er merkt irgendwie, er hat da irgendwie keinen Zugang, er kommt nicht zur Ruhe und er kommt irgendwie nicht so richtig bei sich an. Und das ist ein Gefühl, wo er das ganz deutlich zeigt, warum das in einer Welt wie der unseren gerade einfach auch so schwer möglich ist, warum es so schwierig ist, die Welt zu lieben, in der gerade einfach so vieles in Schieflage gerät, nicht richtig funktioniert, uns Dinge bedrohen, Autokraten irgendwie Dinge umsetzen, die wir noch vor ein paar Jahren für eigentlich unmöglich gehalten haben, dass das jetzt so passiert. Also das Vertrauen in die Welt ist so erschüttert und auch das Vertrauen in die Menschen um uns herum, die sich immer wieder so benehmen, auch dass man so denkt, boah, ey, das ist gerade so eine Spirale nach unten und man wird ohnmächtig und man wird fast auch so hoffnungslos. Und er fängt an und beginnt eigentlich bei Hannah Arendt, die ja über den Liebesbegriff bei Augustinus eine Dissertation geschrieben hat und fragt sich eben, ob Liebe eine politische Kraft sein kann. Und oder Hannah Arendt hat sich das in dieser Dissertation eigentlich gefragt. Und Daniel Schreiber, den das Gefühl nicht loslässt, dass das Einzige, was dieser Welt gerade, die voller Hass ist und voller Spaltung und voller polarisierender Menschen, die laut sind und schreien und andere Menschen auseinandertreiben wollen, dass das Einzige, was dem wirklich etwas entgegensetzen kann, Liebe ist, als eine politisch starke, mächtige Kraft, wenn wir eben...
Aber was, was ist für ihn Liebe? Also so eine romantische Paarbeziehungsliebe oder
nee, das müsstest du nicht fragen oder? Können. Das müsstest du, du kennst ihn ja weit genug, um das nicht zu fragen. Also er ist genauso, wie er ja in Allein ein großes Werk darüber geschrieben hat, warum romantische Paarbeziehung eben nicht die einzige Liebe ist, die es gibt. Da hat er sich ja jetzt nicht von abgekehrt. Es geht eigentlich um eine Liebe, die Empathie ist, die Zugewandtheit ist, die den Mitmenschen, auch wenn man zum Beispiel ihren Meinungen nicht entspricht oder wenn sie für was anderes stehen als man selbst, dass man trotzdem so eine Kultur der Liebe sozusagen pflegt und durchaus widerspricht und nicht der Meinung ist und das argumentativ gut beleuchtet, aber eben mit so einem Gemeinsinn suchen in die Welt guckt, also mit so einem Zugewandten, das Menschliche nicht zu negieren. Und das ist ja das, was gerade so viele Leute machen, ne? Die sich irgendwie, hat man das Gefühl, so unmenschlich äußern, die anderen Menschen ihre Menschlichkeit absprechen, die irgendwie versuchen, da so einen Keil reinzutreiben. Und das Einzige, was dem eigentlich entgegenstehen kann, ist, ein ganz deutliches Zeichen zu setzen, eben sich nicht auf dieses Schreien, Kämpfen, Spalten mit zurückzuziehen, sondern einfach das Gesamte zu sehen. Und er sieht, und das ist eben so großartig, mit Hilfe der Literatur, die er dazu gelesen hat, Albert Schweitzer, Erich Fromm natürlich, und das ist ganz wunderschön, wie er auch sagt, dass er lange eigentlich einen Bogen um Erich Fromm gemacht hat, weil er eigentlich gedacht hat, diese Welt ist so einfach erklärt und da ist immer am Ende alles irgendwie gut.
So unglaublich hetero ist Erich Fromm.
Ja, aber es gibt, und das erklärt Daniel Schreiber halt auch, wenig, was so menschenzugewandt, und das ist dann auch nicht hetero, sondern das ist dann einfach auch wirklich das Menschliche irgendwie sehr sehend. Er nimmt Anleihen bei Bell Hooks, bei Martin Luther King. Alleine die Literaturliste, die hinten in diesem Buch wieder drin ist, die ist irgendwie wert, dass man sich die nächsten 20 Jahre damit beschäftigt natürlich. Und das Buch endet wirklich in so einem Aufruf, der die gesellschaftlichen Verantwortung von uns Einzelnen, weil das ist ja auch irgendwie so ein Problem, dass wir immer so denken, wir können ja eh nichts tun und die anderen sind lauter und was sollen wir denn machen und wir haben ja unsere kleinen Probleme und kommen da ja gar nicht raus. Der, finde ich, so ein sehr, sehr ermutigender Aufruf ist, der einerseits zeigt, was wir alles tun können, an wie vielen kleinen Stellen wir Schrauben drehen, wenn wir einfach mit einer Liebe auf diese Welt blicken und einfach auch nicht zulassen zu denken, hey, das ist normal, was gerade passiert. Da können wir eh nichts gegen tun. Wir haben da sowieso schon verloren. Das ist alles, die sind viel stärker, viel lauter als wir, sondern wenn wir uns sozusagen mit diesem Blick auf Liebe, und da gehört auch Klima dazu, ja, da gehört auch das Nachdenken über die künftigen Generationen dazu, da gehört so viel dazu, einfach sich ganz konzentrieren, dass wir eben auch viele werden können, wenn wir so denken, dass wir viele sind und dass wir diese Kraft sozusagen nutzen müssen.
Aber macht er das auch noch konkreter? Weil also dieser Aufruf, dass man sich sozusagen auf gute Werte besinnt und Gemeinschaft irgendwie versucht,
ich alle gewusst, was... Ich habe gewusst, dass du das fragst.
Also erinnerst, oder ist da was drin, also was ist, wo er das mal so ein bisschen an einem Beispiel irgendwie...
Ja, was es nicht ist. Es ist kein Lego-Baukasten, mit dem man sich eine gute Welt baut. Und es ist keine leichte Haken-Abhakliste für, ich mache das und das und dann habe ich ein gutes Gefühl. Ja, es ist kein Selbsthilfebuch, was irgendwie so dazu beiträgt, dass man sich hinterher fühlt, als hätte man jetzt was Gutes gelesen und dann ist schon alles super. Sondern das ist ein Buch, was wirklich das Denken anregt. Also er liefert gerade in diesem Aufruf unzählige Beispiele, wie man eben so Gemeinsinn, wie man, es fängt einfach auch, ich möchte zu einer radikalen Freundlichkeit aufrufen. Wir denken häufig, dass das, was wir im Kleinen bewegen können, wenig bringt. Die Welt kann machtvoll, unveränderbar und erdrückend wirken. Wir tendieren dazu zu erwarten, dass etwas für uns getan und entschieden wird. Doch die Lösungen fangen immer im Kleinen an. Nicht nur Hass ist ansteckend, auch Nächstenliebe, Anstand, Empathie sind. Das habe ich heute Morgen auch schon vorgelesen. Also es gibt diese deutlichen Anweisungen im Kleinen, die aber natürlich jeder für sich selber umsetzen muss und wo du Hass entgegenstehen kannst, indem du Anstand, Empathie und Freundlichkeit zeigst. Er sagt nicht, bring der Nachbarin das Essen hoch oder sowas, ne? Aber er macht, finde ich, eine ganz große Ermutigung eines Gefühls, was in den aktuellen Geschreien gerade völlig untergeht. Ja, nämlich, dass auch die Leute, und ich bin auch sauer, ja, ich bin auch sauer auf so viele Leute, aber dass auch die Leute, die das sagen, was ich total falsch finde, dass sie im Kern Menschen sind, auch wenn ich die nicht mag. Ja, und es gibt diesen interessanten Satz, da zitiert ja eine Freundin, die sagt, du musst die Menschen nicht alle mögen, aber lieben musst du sie schon. Und, ja, und er hat auch gesagt, wie ihn dieser Satz irgendwie genervt hat, weil er irgendwie lange gedacht hat, das ist irgendwie so ein Satz, mit dem kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Und je länger er sich mit dem Thema Liebe beschäftigt hat und tatsächlich auch mit der und bei Bell Hooks zum Beispiel, bei Martin Luther King, hat das eine politische Kraft gehabt. Je mehr er sich damit beschäftigt hat, desto klarer ist ihm geworden, dass genau das nämlich der Unterschied ist. Es geht eben bei der Liebe nicht darum, die zu mögen, die toll zu finden, einer Meinung mit denen zu sein, sondern es ist wirklich so ein umfassenderes menschliches Gefühl, den anderen zu sehen als das, was er ist und vor allem daran zu glauben, dass wenn wir was verändern wollen vor allem, ja, also ich meine, das ist ja auch das, dieses Lähmen, dieses Ohnmächtigfühlen gerade, das nur funktioniert, wenn wir da wirklich gegen diesen ganzen Hass, der gerade spaltet, nicht noch mehr Hass setzen, nicht noch mehr Vereinzelung setzen und Verkapselung und Verausterung, sondern wirklich diese politische Kraft der Liebe. Und ich finde, man muss dieses Buch lesen, es ist nicht so dick, es wirkt trotzdem unfassbar lange nach. Es ist sicherlich auch ein Buch, das sich lohnt, 2, 3, 4 Mal zu lesen und es lohnt sich sicherlich auch, in die Sekundärliteratur zu gucken. Aber vor allem ist es auch ein Buch, was irgendwie so mir wieder so ein Stück zurückgegeben hat an Gefühl von wegen, boah, es ist doch gerade eh alles so schwierig und es ist eh alles zu spät und ich kann gerade, ich weiß gerade auch nicht, wo ich anfangen soll. Und dieser Aufruf, der irgendwie über bestimmt 15, 20 Seiten geht am Ende, ne? Den muss man schon, finde ich, sehr, sehr genau und mehrfach lesen. Liebe, ein Aufruf ist genau das. Und ich bin total überzeugt, dass ihr das dieses Jahr alle ganz dringend braucht und alle ganz dringend zu diesem Fest verschenken müsst, was es demnächst gibt.
Ja, das ist ja ein
perfektes
Weihnachtsgeschenk.
Es ist wirklich sehr.
Ich finde diese Trias gut zwischen, was hast du gesagt, Empathie, Anstand und
Solidarität.
Oder, was ist das?
Gab es auch noch.
Ja. Dass man das vielleicht in jeder für sich auch so interpretiert, was das dann in der Praxis im Alltag bedeutet.
Ja. So. Und es ist eben auch so ein bisschen, ich meine, wir sehen uns gerade nach einem Schlüssel, der irgendwie passt, ne? Nach irgendwas, was macht, dass sich die Welt plötzlich ändert. Und das kann ein Buch über die Liebe ja schlicht deswegen gar nicht sein, weil Daniel Schreiber dieses Buch ja auch mit einer Ernsthaftigkeit und auch einem inneren Selbstzweifel, der am Anfang dieses Buches da drin ist, ne? Geschrieben hat, der ja wirklich auch Arbeit ist. Und der eben keine schnelle Lösung bietet, sondern einfach auch einen langen Denkprozess nach sich zieht. Und man fühlt, wie klar er sich beobachtet hat, wie klar er Weltsituationen analysiert hat. Es gibt ganz, ganz berührende kleine Passagen in diesem Aufruf, der ja trotzdem auch ein Essay ist, wo er zum Beispiel mit Bekannten aus Amerika spricht, die irgendwie zu Besuch in Berlin sind und dann diskutieren sie. Und es geht ganz viel um Neoliberalismus und es ist eine ganz... Also in dieser Gruppe, die da in diesem Garten sitzen und eigentlich auf einem Level diskutieren, wo man denkt, hey, die haben bestimmt Grund, auch irgendwie Hoffnung zu finden in allem Möglichen, ist eine ganz bedrückte Stimmung, ja, weil gerade einfach wahnsinnig schlimme Sachen passieren. Und die Frau ist, glaube ich, Professorin oder sowas und unterrichtet gerade ganz viel so zur Weimarer Republik und sieht halt und sagt halt, hey, es ist doch, wir sind gerade genau wieder da, wir sind genau wieder in den 30ern und sie sitzen da und werden ganz still, ja, weil sie wissen, was das bedeutet. Natürlich ist das ein Gefühl, selbst wenn wir solche Gespräche nicht führen, das wir alle irgendwie teilen. Und daraus zu kommen und sich daraus aufzuraffen und dem was entgegenzusetzen und auch zu sagen, wir haben da trotzdem was in der Hand. Und ich finde das total großartig, dass die Liebe eben nicht ein romantisches, privates Gefühl ist, sondern eine politische Kraft. Und das versteht man mit diesem Buch viel, viel besser.
Toll.
Ja. Hat er gut gemacht.
Rezept gegen so diese Resignationsstimmung, die man ja oft fühlt, wenn man die Nachrichten jetzt anmacht und denkt so, ach Gott, es geht eigentlich nicht.
Ja. Es gibt eben
auch
so.
Ich glaube, das brauchen wir alle. Wir müssen uns alle sowas impfen, gerade auf diese Nächstenliebe und Zuversicht.
Es gibt so Gedanken da draußen, die können wir einfach so zwischen Buchdeckeln haben und können daran teilhaben und müssen sie dann gar nicht selber erfinden und erdenken, sondern wir können sie einfach lesen und uns dann davon anstecken lassen. Und da bin ich echt dankbar für das, was Literatur so kann.
Ja,
schon den zweiten religiösen Witz gemacht heute.
Ich bin heute
was
religiös
los mit
unterwegs.
Dir?
Ich habe aber Bist du fertig da?
Ja.
Oder
nein, ich
okay,
bin.
Okay, stimmt, du hast das. Daniel Schreiber kann glaube ich, sehr froh sein, dass er sich glücklich schätzen, dass es so eine Leserin hat wie dich.
Ich glaube, die Leserinnen können sich auch glücklich schätzen. Ja, dass es ich habe ja,
glaube ich, beide Richtungen.
Alle Bücher von ihm wirklich inniglich geliebt, innerlich und äußerlich inniglich geliebt. Aber das ist schon auch wirklich nochmal ein ganz großer Meilenstein, den er da geschafft hat. So, jetzt aber, Entschuldigung, muss meinen Arm reifieren.
Eigentlich wollte ich jetzt mit einem Roman weitermachen, aber ich habe auch ein Sachbuch dabei. Ich finde, das schließt nämlich sehr gut an Daniels Essay. Und zwar von Andrea Neverla, Wie Familie nur besser, wie wir neue Formen des Zusammenlebens gestalten.
Ja. Sieht überhaupt nicht aus wie Kösel Verlag. Ich habe jetzt gerade gedacht, das könnte auch eins von euren sein, oder?
Ja, ist Random House. Genau. Andrea Neverla ist promovierte Soziologin und Beziehungscoachin auch. Mhm. Und die hat auch schon mal ein Buch geschrieben, Das Ende des Romantikdiktats
hieß es. Ah ja, das habe ich sogar schon mal gehört.
Wo sie halt so eine Absage an dieses romantische Zweierpaar-Liebesding irgendwie.
Ja, genau.
Das Ende des Romantikdiktats, genau. Und jetzt ist ganz, ganz frisch erschienen ihr neues Buch, Wie Familie nur besser. Und darin schreibt sie eigentlich, also sie geht so von so einer Diagnose aus, dass es in unserer Gesellschaft eigentlich als erwachsene Person so zwei legitime Arten des Zusammenlebens gibt. Das eine ist so Kernfamilie, also auch so mit den eigenen Eltern oder sowas und also alles, was so einem biologisch so angetan wird. Und das zweite ist so diese romantische Paarbeziehung, meistens eher auch heterosexuell gedacht, so, ne? Also Ehe zum Beispiel, das ist so die höchste staatlich gewollte Form von wie leben wir zusammen. Okay, ich wollte sie erkennen.
Ja,
ich bin ein bisschen weggerutscht. Okay. Und
das ist nicht aus dem Bild.
Und sie sagt so, diese Institutionen, also so die Kernfamilie und romantische Paarbeziehung, die führen halt ganz oft auch zu viel Leid. So zum Beispiel die meisten Ehen in Deutschland sind nach 15 Jahren wieder geschieden.
Oder nach 12.
Prost, Maria. Das ist jetzt die Pause. Mhm. Und oft sind auch Ehen oder so romantische Zweier-Paarbeziehungen auch Veranstaltungen, in denen mindestens eine Person von beiden sich oft gar nicht so frei entwickeln kann, weniger abgesichert ist, oft in Altersarmut fällt, oft Gewalt erfährt, manchmal ermordet wird und ganz viel schlechte Kommunikation herrscht. Das sind alles so Diagnosen, die sie dieser Paarbeziehungen und auch diesen Familien so stellt. Und oft sind halt die leidtragenden Frauen in diesen Konstellationen, so, also überwiegend. Und sie fragt nun ausgehend von dieser Diagnose, die sie als Beziehungscoachin und Soziologin so in die Gegenwart stellt, wie könnte man denn auch anders zusammenleben in einer Art, in so besseren Communities eigentlich? So. Wieso sind das immer so die einzigen Möglichkeiten, wie wir uns vorstellen können, als erwachsene Personen Beziehungen zueinander einzugehen, die nämlich auch dann bestimmte Aufgaben erfüllen? Sowas, was sie zum Beispiel, das geht auch in diese Richtung von deiner Schreiber, die zum Beispiel sowas wie Verantwortung, Fürsorge und verbindliche Nähe, sagen wir mal so diese drei, erfüllen.
Steuererleichterung würde ich mir noch wünschen.
Geht auch in diese Richtung, genau. Aber so jetzt, sie sagt, also das sind eigentlich so die drei Aufgaben, die so eine Familie hat, also Verantwortung, Fürsorge und Nähe. Mhm. Und sie denkt, wieso können wir das nicht eigentlich auch in anderen Konstellationen erfahren? Also zum Beispiel sowas, es gibt so in der Queer-Kultur gibt es das schon lange, es begründet sie dann auch diesen Wahlfamilien, Chosen Families, weil queere Personen werden halt oft aus ihren biologischen Kernfamilien ausgeschlossen, nachdem sie sich geoutet haben und brauchen dann neue Schutzräume, soziale Schutzräume auch. Und dieses Konzept so dieser Wahlfamilie, das will sie auch so ein bisschen öffnen und sagen, eigentlich kann sich jeder so, und das finde ich einen ganz, ganz schönen Begriff, dann verwandt machen mit jemand anderem. So verwandt machen im Sinne von, wir gehen eine wahnsinnig tiefe Beziehung ein, die auch bereit ist, an dieser Beziehung zu arbeiten, dass man auch darüber spricht, was man füreinander ist, was man voneinander erwarten kann und auch das als immer als Arbeit, als Prozess sehen. Also Familie ist kein Zustand, sondern es ist ein Tun, sagt sie. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und erzählt dann aber auch, was wir dadurch gewinnen können. Und das liest wirklich sehr gut an Daniel an, weil es halt dann auch so eine Form von verbindlicher Nähe ist, die uns ganz viel Kraft gibt, die uns auch über die Jahre, auch die viel haltbarer ist. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel so größere Gemeinschaften hat. Sie zitiert da zum Beispiel die Paula Fürstenberg, ganz interessant. mit der hat sie über die, im Zuge dieser, also als sie in diesem Buch geschrieben hat, hat sie auch mit Paula Fürstenberg gesprochen und über so Erwachsenen-WGs, die auch so eine Art von, Verantwortung füreinander übernehmen, auch wenn die Person mal krank ist oder sowas oder auch bis hin zu, dass man gemeinsame Konten hat und sowas und so ein gemeinsamen, wie so ein Freundschaftsfonds hat, wo, falls es mir jemand nicht gut geht, dass auf diese Finanzen zugreifen kann, was in der Ehe völlig normal ist. Und sie sagt aber dann, ja, wenn man so eine Konstellation hat, meinetwegen eine WG, eine, also so als Erwachsene sich entscheidet, auch über einen längeren Zeitraum zusammenzuwohnen, sein Einkommen zu teilen, seine, was weiß ich, auch Kinder zum Beispiel, spielen eine ganz wichtige Rolle, dass man Kinder gemeinsam großzieht und dann, mal angenommen, eine Person geht, aus welchen Gründen auch immer, so was ja immer passieren kann, bleibt die Gemeinschaft erhalten. Also weil dann gibt es immer noch, meinetwegen 4 von 5 sind immer noch da. Für die Kinder ist es immer noch eine gewisse Sicherheit. Es ist auch für die Erwachsenen, bricht nicht auf einmal eine Welt zusammen im Vergleich dazu, wenn man aus einer Ehe rausgeht zum Beispiel. So. Und so sagt sie, dass diese Wahlfamilien oder diese sehr engen Freundschaften, Freundinnenschaften eigentlich eine viel stabilere Konstellation sind. Also die sind viel nachhaltiger und es lohnt sich sehr, in solche Konzepte Zeit zu investieren. Auch wenn man manchmal denkt, ja, so ernste Gespräche mit Freundinnen führen, so nach dem Motto, du, was erwartest du eigentlich von mir, was darf ich von dir erwarten, du, ich fände das schön, wenn wir zum Beispiel unseren Alltag zusammen planen, also wenn du mir sagst, ob wir nächstes Jahr zusammen in Urlaub fahren. Das ist ja auch sowas, was man relativ häufig nur in Familien macht oder in Paarbeziehungen. Und dann sagst du, ja, pass auf, ich bin bereit, nächstes Jahr mit dir in Urlaub zu fahren, ich richte mein ganzes Jahr danach, dass diese Woche möglich ist gemeinsam. Oder Weihnachten zusammen. Jetzt kommt bald Weihnachten. Und wir stehen alle vor dieser Frage. Da fahren wir zu unseren Eltern, die wir eigentlich nicht so richtig leiden können. Oder verbringen wir es viel lieber mit den Menschen, die wir uns selber ausgesucht haben. So.
Wobei andererseits finde ich auch, dass man ja in Freundschaften gerade so toll auch über Dinge sprechen kann, mit denen, über die man mit der Herkunftsfamilie zum Beispiel ja oft auch ganz, ganz schwierig sprechen kann. Also da ist ja eigentlich so ein Kanal schon mal offen. Die Freunde hat man sich ja gesucht und die Freundinnen und ist dann ja schon oft auf so einem Level, wo die mehr über einen wissen als vielleicht die Familie, aus der man stammt. Und auch in so gerade heterosexuellen Langweilbeziehungen ist es ja irgendwann auch so, dass man da das Gefühl hat, der andere oder die andere weiß vielleicht gar nicht mehr am besten, wie es mir geht, was ich denke. Und das ist natürlich tragisch und schlimm und so, aber dass man mit den Freunden dann relativ offen über Gefühle sprechen kann und das ja dann auch ganz schön ist, dass man merkt, man ist noch gar nicht so abgestumpft. Dann ist ja sowieso so ein Kanal für so eine tiefere Ebene offen. Aber es gibt halt so wenig Vorbilder. Ich glaube, das ist halt so schwierig. Und es gibt eben so wahnsinnig wenig. Und es gibt ja auch überhaupt keine staatliche Support-Kultur dafür. Ja. Also die dann sagt, hey, nee, klar, kein Problem. Du bist irgendwie auf der Intensivstation gelandet, aber da kommt jemand, der sagt, die ist deine beste Freundin. Dann lassen wir die natürlich zu dir rein. Ne? Also solche Dinge müssen dann halt dreifach und fünffach irgendwie abgesichert werden. Das ist halt auch.
Und da, das sind so zwei Punkte, da triffst du genau die sie auch hat. Dass man halt in solchen medizinischen Notlagen einfach immer nur die Familie dann darf. In der Ampelregierung wurde mal das diskutiert, diese Vorsorge, Versorgungsgemeinschaft.
Vorsorgevollmacht.
Nicht Vorsorgevollmacht, sondern Versorgungsgemeinschaft oder sowas. Also dass praktisch auch enge Freundschaften auf das Prinzip einer, wie so eine Ehe,
Worte finden wir noch.
Kann auch selber. Genau, also den Punkt hat sie dann, findet sie auch. Und dann, ich finde, an einer Stelle ist es auch total interessant, wenn es halt um Kinder geht, dass man zum Beispiel als Dreierkonstellation überlegt, gemeinsam ein Kind großzuziehen. Und dass es auch dafür eigentlich keine Rahmen gibt, selbst wenn zwei Mütter zusammen eine Tochter haben wollen, dann muss immer die eine noch das Kind adoptieren. Also wobei, wenn zwei Ehepartner ein Kind bekommen, ist automatisch der Ehepartner wird als Vater anerkannt, obwohl er vielleicht der biologische Vater gar nicht ist. Genau, und da sagt sie, da sind die rechtlichen, juristischen Rahmen überhaupt nicht geschaffen. Oder dann auch, da hat sie, glaube ich, ein Beispiel aus Dänemark gebracht, wie immer, geile Beispiele kommen aus Dänemark, wo sie so sagt, wenn man in Dänemark ein Kind bekommt als Frau, dann hat man 18 Monate Mutterschutz, kriegt auch Geld vom Staat für 18 Monate und man kann selber entscheiden, wer das noch kriegt. Also man kann zum Beispiel deiner besten Freundin sagen, du kriegst auch 3 Monate dieses Geldes weil ich muss halt wieder arbeiten gehen, damit es in meinen Job rein kann. Es muss halt nicht der leibliche Vater sein. So. Mhm. Und was spricht dagegen, sowas zu übernehmen? So.
Das ist total spannend. Ich glaube auch, je mehr man darüber redet und je mehr man solche Bücher liest, desto mehr hat man ja auch Anlass, sich irgendwie darüber auszutauschen, Ideen zu hören oder das nochmal irgendwie anders zu diskutieren. Je mehr darüber gesprochen wird, es ist ja auch so eine Macht, eigentlich das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, gerade in dieser super konservativen Stimmung, in der wir gerade so sind überall, ne? Das sozusagen sich so zu informieren und zu gucken, dass man dem irgendwie was entgegensetzt. Ja, super.
Passt, ich habe auch noch das Wort Primärbeziehung gelernt, dass das halt so die wichtigste Beziehung ist, die man führt und dass es nicht unbedingt eine romantische Beziehung sein muss oder die durch irgendwie Ehe oder Sex kodiert ist. Finde ich auch cool. Kenne ich auch aus eigenem Leben. Und das andere, emotionales Fundament, was man das so baut, schreibt sie auch darüber. Worte. Und dass man in dieses emotionale Fundament aber halt auch viel investieren muss. Also dass das auch oft anstrengender ist, weil eine Ehe ist dann irgendwann, okay, man sagt halt einmal Ja dazu und dann denkt man so, das ist jetzt das gemachte Nest.
Das ist ja der große Denkfehler diesem Prinzip, aber ja.
Okay. Und das... Also es ist ein sehr, sehr progressives Buch und denkt soziales Zusammenleben vollkommen neu und erklärt es aber auch sehr anschaulich. Schön. Und auch so dieses, was du ja gerade gesagt hast, dass es so wenig Beispiele gibt für diese ganzen Formen von Zusammenleben. Sie nennt hier viele, also Paula Fürstenberg war eins, deswegen hat mir Weltalltage von ihr auch so gut gefallen, weil es eine der wenigen Beispiele in der Literatur ist, wo mal solche Beziehungen auch erzählt werden, in ihrer Komplexität, in ihren Schönheiten und Schwierigkeiten.
Bei einer Literatur ist das ja noch eine Sache, aber es gibt ja auch Leute, die kennen auch keine Leute privat, wo das so wäre. Und da ist es, glaube ich, dann umso wichtiger, dass die dann zumindest über Bücher so einen Zugang haben. Ne? Empfiehlt sich das Buch als Geschenk für eine Wahlschwester, gerade wenn biologische Familie schwierig ist?
Voll.
Ja, das würde ich ja total behaupten, ohne es gelesen zu haben.
Natürlichement.
Okay. Ich habe jetzt leider so ein Stimmungsklima
nach all dieser Schönheit. Andrea Neverla, wie Familie nur besser im Kösel Verlag erschienen.
Ja, und sieht auch wirklich cool aus, muss ich echt mal so ein bisschen kurz
nach lesen. Daniel Schreiber könnt ihr das lesen.
That's right.
Okay. Stimmungskiller. Auf geht's.
Ich habe jetzt was, das ist echt nicht für alle von euch, sage ich euch gleich, aber ich fand es unfassbar brillant. Es heißt Mammut von Eva Balthasar aus den Katalanischen, hat es übertragen Petra Zickmann. Und ich muss kurz gucken, das Buch ist ungelogen, Schöffling Verlag übrigens, 107 Seiten dick, also dünn. Und es kommt so ganz süß, ne, für die Podcast-Zuhörerin Rosa mit einem ganz süßen kleinen Lämpchen drauf.
Ja, es sieht echt putzig aus.
Sieht wirklich putzig aus. Und dann steht Mammut drauf, man denkt so ein bisschen, naja.
Und der Verlag
hat auch beim Klappentext, finde ich, ein paar Sachen unter den Tisch fallen lassen, wofür ich dankbar bin, weil ich war dann sehr, sehr schön überrascht.
Das war eine Metapher.
Entschuldigung. Witzig. Also in Mammut geht es um eine junge Frau, die ist zu Beginn des Buches 24 und die beginnt das Buch damit, dass sie aus der Ich-Perspektive erzählt, wie sie gerade eigentlich eine Party gibt in ihrer WG, weil sie mit irgendeinem Typen schlafen will, um möglichst schnell ein Kind zu zeugen, weil sie möchte gerne Mutter werden. Soweit so nachvollziehbar. Das klappt jetzt aber alles leider nicht so richtig. Also alle ihre Zeugungsversuche, um Mutter zu werden, gehen irgendwie nicht so richtig auf. Und sie ist zunehmend genervt von ihrem Leben in Barcelona. Sie studiert, nebenbei arbeitet sie wissenschaftlich und macht in einem Altenheim so wissenschaftliche Studienumfragen. Aber auch das nervt sie irgendwie so. Und so richtig sieht sie das nicht mehr alles für sich. Und dann macht sie das, was sich ja viele Menschen von uns wünschen, mal den Mut haben zu tun. Und die wenigsten tun's. Sie packt alle ihre Sachen in so ein kleines Auto, was sie von ihrem letzten Geld kauft. So eine Huckelmöhre, so ein rostiges irgendwas. So ein Auto, was einfach rostet, aber noch fährt und nicht viel Geld kosten muss. Und es hat irgendwie auch nicht viel gekostet. Sie packt alles in den Kofferraum und fährt raus aus Barcelona, weil sie denkt, vielleicht muss sie einfach mal ein bisschen aufs Land. Ja, vielleicht muss sie mal raus aus der Stadt und sie liebt es eigentlich mit dem Meer und so weiter. Aber sie möchte gerne raus.
Hast du auch mal eine Huckelmöhre?
Ja. Ja, die hieß auch genauso. Hatte ich auch mal. Und da, wo ich gelandet bin, war es relativ schön. Da, wo die Erzählerin bei Eva Balthasar landet, ist es irgendwie leider gar nicht schön. Es ist eine sehr ländliche Gegend, aber es kostet alles. Also es ist nicht so schön, wo sie landet. Es ist eine ländliche Gegend, aber alle, selbst die abgeranztesten Unterkünfte sind noch wahnsinnig überteuert. Und sie findet am Ende so ein völlig verdrecktes Bauernhaus, zieht da ein, eigentlich über die Ekelgrenze hinaus und dann versucht sie irgendwie da so ein bisschen klarzukommen. Ihr läuft ein völlig verwanzter Hund zu. Es ist so toll. Alleine, wie sie diesen Hund beschreibt. Das sind alles so Sachen, du ziehst schon die Stirn so kraus. Das wäre alles nicht so.
Ja, ich frage mich, dass die mit so einer Huckelmöhre da irgendwo hinfährt und dann sofort irgendein Haus hat.
Hat erstmal gar nichts und sie will irgendwo was mieten und irgendwo bleiben und das ist alles wahnsinnig teuer. Und dann findet sie oben auf dem Berg, da wohnt schon ewig keiner mehr. Es gibt keine Heizung, es ist eiskalt. Es ist wahnsinnig ungemütlich. Niemand will da wohnen. Die Spinnenweben und der Mäusedreck liegen noch überall. Es ist eigentlich ein Stall.
Ja,
und da kommt sie dann nach einer langen, wie sozusagen Odyssee, kommt sie dann da an. Und jetzt kann ich eigentlich nicht weiter erzählen, ohne zu viel vom Plot zu verraten. Das Problem ist
ein bisschen,
sie braucht natürlich Geld.
Dann
so, ab und zu stehen da mal vorne Schafe in ihrem Garten und grasen da irgendwas ab. Und der Schäfer, dem sie gehören.
Ist das brutal jetzt?
Nee, noch nicht. Das, wo es brutal wird, kann ich auch nicht erzählen. Sie geht bei diesem Schäfer putzen, verdient sich ein bisschen was dazu. Es wird wirklich widerlichst beschrieben, wie er die ganze Tiefkühltruhe voller Hammelfleisch hat, wie es jeden Tag Hammel gibt. Und die Pfanne ist noch fettig vom Hammelteig von gestern. Sie versucht jeden Tag, dieses Haus zu putzen. Alleine, wenn sie beschreibt, wie sie diesen Holztisch, in den so das Essen der letzten 20 Jahre eingesickert ist, ne, wie sie das so freikratzt mit Mühe und viel Chemie. Das ist so ein Buch, was so richtig körperlich ist. Aber trotzdem hat man das Gefühl, die erlebt da gerade eine Freiheit, die sie in der Stadt nicht hatte. Und sie hat, der Verlag sagt irgendwie, das Wilde würde plötzlich auch in ihr wurzeln. Und das ist irgendwie auch so wahr. Sie geht da in die Einöde und plötzlich wird sie irgendwie auch eine andere. Dann kommt halt dieser Hund an. Eigentlich mag sie überhaupt keine Hunde. Der stinkt, der suppt, der ist irgendwie auch wirklich kein netter Hund. Doch nett ist er schon, aber er stinkt und ist hässlich. Und trotzdem gewöhnt sie sich an ihn und so weiter. Und sie macht da irgendwie für einen Moment ihren Frieden. Und man hofft die ganze Zeit, dass es sehr gut endet. Und dass sie ihren Frieden macht, dass sie den Dreck besiegt.
So eine Katharsis.
Dass irgendwie. Sie froh ist, an der Luft zu sein. Und dann passiert was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und ich kann nur so viel sagen, es hat nichts mit Gewalt zu tun. Also nichts mit so typischer Gewalt.
Ihr wird nichts körperlich, verbal angetan.
Nee, also ihr wird nichts angetan. Aber ich kann das wirklich nicht, also ich kann es wirklich nicht verraten, aber da passiert einfach was ich am Ende sagte, wow, was ich so nämlich zurückgeblättert und dachte, das ist jetzt wirklich passiert. Und es ist im Großen, finde ich, eine Geschichte von einer Frau, die ausreist und die aus ihrem Leben ausreist und eine Geschichte auch, die mir ganz doll gezeigt hat, wie sehen wir Freiheit, was erwarten wir von Freiheit und wo kann dieses, ich werfe den ganzen Ballast ab und ich mache mich irgendwie auf in die Welt und ich mache mich frei von allem und lebe ganz anders vielleicht und lebe ganz einfach. Wo kann das dann auch irgendwie vielleicht gelingen und wie kann das aber auch vielleicht eingeholt werden von Dingen? Tut mir leid, also mehr kann ich wirklich nicht sagen. 107 Seiten, das habt ihr in 2 Stunden gelesen und danach denkt ihr noch
2 Wochen
drüber. In 2 Jahren nicht vergessen, das ist das Beste, genau. Eva Balthasar ist in Katalonien, ist hier so ein Superstar und hier ist es die erste Übersetzung, die es auf Deutsch gibt. Das sind 3 relativ schmale Bände.
Genau,
es
ist eine Trilogie, ne?
Naja, aber es ist eine sehr lose zusammenhängende Trilogie und das wäre auch der Abschlussteil.
Der dritte Teil.
Ja, das sind so 3 Bände, die sich mit Frau sein heute, sagt der Verlag, beschäftigen. And I tell you, it's really true. Aber auf so eine ganz andere Weise, als ihr denkt. Es ist ein hartes, wuchtiges, es ist einfach ein krasses Buch. Also das zeigt nochmal, dass man keine dicken Bücher braucht, um großartige Literatur zu schreiben. 107 Seiten. Eva Balthasar, reißt euch nochmal den
Und machen die auch die anderen
Staub
beiden Bände dann jetzt noch?
Das hoffe ich. Also das ist jetzt im katalonischen 2022 erschienen. Das heißt, da ist noch Hoffnung. So, jetzt du.
Ich habe auch ein rosa Buch, Maria. Ich bin dein stiller Erigone, genau. Und zwar von einer Autorin wie Nancy Hünger, auch eine, die wir schon im Podcast schon mehrmals sogar hatten. Und zwar Kaschka Prüler. Das ist das dritte Buch.
Ich habe gerade verstanden, wie nennt sie Hünger? Also wie nennt sie Hünger? Ich dachte gerade, wie nennt sie denn Hünger?
Naja, so wie Durst. Kaschka Prüler haben wir schon jeden Roman eigentlich, habe ich schon von ihr besprochen im Podcast. Den ersten lobend, den zweiten, wie ich es jetzt hören musste, doch nicht so lobend. Und jetzt hat sie
den... manchmal einfach auch ein bockiges Lämmchen bist.
Ja, es war vielleicht ein bisschen sehr streng.
Jetzt hat sie ihren dritten Affe Roman.
Der erste, glaube ich.
Dritten Roman veröffentlicht.
Der rote Affe, der erste, die Eistaucher, der zweite. Und jetzt bei Residenz, einem tollen österreichischen Verlag, den dritten. Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich.
Ja.
Und ich muss sagen, ich hab da so bei dem Titel schon gedacht, Gulag, ui. Will ich das jetzt gerade lesen, weil ich habe so Solzhenitsyn und sowas gelesen. Ich weiß ungefähr, kann mir unter Gulag ein bisschen was vorstellen und sowas und weiß, was das einen auch so auflädt. Und habe dann so gedacht, ja, vielleicht ist es gerade nicht das richtige Buch für mich. Und dann habe ich aber dann, das lag dann so da und ich wollte dann wissen, was die Kaschka halt jetzt wieder Neues so geschrieben hat.
Und was die Krähe damit zu tun hat.
Genau, was die Krähe und so. Und dann habe ich so gedacht, naja, ich fange einfach mal an zu lesen. Mhm. So, nur mal reinlesen, nur mal gucken, wie der Sound ist. Und schwuppdiwupp.
Waren 3 Wochen um.
2 Tage später irgendwie hat es, habe ich das ganze Buch so durchgerauscht, weil die das schafft, genau über diese vier Themen so zu schreiben, in so einer fließenden und irgendwie eleganten und in Zeiten springenden Art, dass ich gar nicht aufhören konnte. So.
Über den Vater, den Gulag, die Krähe und sich selbst.
Und zwar, okay, um das jetzt mal ein bisschen zu sortieren. Hier. Basiszeit 2020, sie als auch Kaschka Brüder, es ist relativ autofiktional erzählt, lebt in Leipzig in der Nähe des Fockebergs, eine Gegend, die ich auch gut kenne, weil ich da auch mal einen Sommer gewohnt habe. Was aber nicht erwähnt wird, dass es der Fockeberg ist, aber wenn man Leipziger sagt, kennt man das. Das ist so ein Trümmerberg.
Okay.
Da lebt sie auf einem Wagenplatz, was in Leipzig eine relativ prominente Wohnform ist, so ein Bauwagen, irgendwas. Da lebt sie und hat schwerst Corona gehabt. Und man hat jetzt gerade so die Nachwirkungen dieser schweren Corona-Erkrankung oder so Post-Covid und sie hat überhaupt keine Kraft, ihr fällt das Atmen schwer, sie ist noch nicht wieder offiziell negativ, also sie kann auch nicht mit anderen Menschen so richtig reden und ist so ein bisschen gefangen in diesem Bauwagen. Genau, und da denke ich mir auch so bei Corona, ich will keine Corona-Geschichten mehr lesen.
Aber andererseits.
Genau, und dann hat sie das aber mit ihrer wirklich, mit ihrem großen Talent geschafft, mich so dran zu halten. Weil sie kommt dann nämlich so eine verletzte Krähe, so ein Krähenbaby, landet dann bei ihr und das pflegt sie so. Und dann Krähen sind in der Literatur, musst du gleich niesen.
Ja, aber gleich ist vorbei.
Eigentlich hat die Todesboten. So.
Ja.
Aber bei ihr ist es eher so ein Lebensbote irgendwie. Und dann spiegelt sich so ihre eigene Krankheit und Versehrtheit in der Versehrtheit der Krähe, weil die hat irgendwie so eine gebrochene Flügel, kann halt nicht fliegen und dann füttert die das mit immer so Hühnchenherzen.
Freundet sich so an mit
Hühnchenherzen, ja. Genau. Und das nennt sie dann Karl, diese Krähe.
Nur das Beste
und
für Karl.
Genau. So, das ist sozusagen das Setting. Und gleichzeitig sitzt sie dann aber da und hört sich Tonbänder an, die sie mit ihrem Vater aufgenommen hat. Und ihr Vater, der muss also schon sehr alt gewesen sein, als er sie bekommen hat, weil, also ich würde sagen, er muss irgendwann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre geboren worden sein, in Polen und hat für die, und steht, und dann hat für die, warte mal, das muss ich mal hier vorne gucken, für die polnische so eine Befreiungsarmee gekämpft, nämlich die Armia Krajowa. Hast du von denen schon mal was
Niemals.
Gehört? Genau, und das war halt eine Armee, die also als die Deutschen 1939 Polen überfallen haben. Mhm. Es gab ja diesen Hitler-Stalin-Pakt, dass die sich untereinander Polen aufteilen. Und dann sind die Deutschen oder die Wehrmacht ist über Polen marschiert. Und dann gab es so ein wie so eine Partisanenarmee, die sich dagegen gewehrt haben. Die ganze Zeit, solange die Wehrmacht dort in Polen war, haben diese Partisanenarmee sich dagegen gewehrt. Und als dann die Rote Armee kam, Stalin, haben sie sich gegen Stalin gewehrt, weil sie so für ein freies Polen gekämpft haben. Und ihr Vater war in dieser Armee und hat auch, da gibt's also dieser Wert auch, dass man eine eigene Sprache sprechen darf auf der Straße und sowas. Das war für den halt so ein Grund, so diesen Nationalstolz zu entwickeln, was dieser ultralinken Kaschka Brüler eigentlich völlig fremd ist, aber sie hat mit ihrem Vater darüber gesprochen und er kam dann halt in den Gulag. So.
Weil er quasi festgenommen wurde. Genau, innerhalb dieser Armee
genau. Und dann bei den Russen. Die Rote Armee hat ihn festgenommen und dann wurde er in ganz verschiedene Stationen in Russland, in Sibirien, überall kam er in so verschiedene Gulags, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man das überlebt, nahezu null war. Ne? Die haben nichts zu essen bekommen, die wurden schwerst gefoltert, alles Mögliche. Und sie hat mit ihrem Vater darüber gesprochen und diese Tonbänder angehört. Und das,
weil er das überlebt hat, sonst hätte er sie ja nicht zeugen können.
Ja, genau. So. Weil er hat sie ja erst irgendwie in den 70er Jahren gezeugt. Ich glaube, Kaschka ist irgendwie so Ende der 70er geboren, würde ich sagen. Weiß ganz genau.
Okay.
Ja. Und da redet sie immer so mit ihrem Vater, der ist, glaube ich, so 2012 gestorben dann.
Ja.
Und wird da durch diese Tonbänder wird er wieder lebendig und erzählt hier was über diesen polnischen Nationalstolz, über die Bloodlands, also dieses, das ist so eine Region, die auch heute so, also Timothy Ukraine,
hat da ein Buch drüber
genau,
gemacht.
Ukraine, also Nordukraine, südliches Polen, so dort, wo immer nur irgendwie der Tod drüber gerauscht ist mit allen möglichen militärischen Gewalt und sie entspringt dem aber dieser Region, so, da ist ihre Herkunftsgeschichte und damit setzt sie sich aus in dieser Zeit, wo sie halt mit Covid auf diesem Wagenplatz lebt. Und das erzählt sie in so einer fluiden Form, dass sie immer so in die Geschichte Polens springt, zu diesen Tonbändern, zu dieser Krähe wieder, zu ihrer eigenen körperlichen Genesung. Sie wird im Laufe des Buches auch wieder relativ gesund und stellt sich auch die Frage, ja, wo ist eigentlich mein Lebensmittelpunkt, wo soll es sein, wofür lohnt es sich zu kämpfen auch, was sind meine Werte? Und das ist so ein, also ich glaube, viele, viele andere SchriftstellerInnen hätten bei diesem Themensetting oder auch so ein düsteres, trauriges, bäriges Buch geschrieben und sie hat daraus so eine ganz, das ist wirklich seltsam, wie sie das macht, ich habe es bis heute auch nicht so richtig rausgekriegt, wie sie es macht, aber so eine ganz elegante, leichte Prosa gemacht, so,
was ja auch
obwohl
total,
das so düster ist.
Was ja auch total schön ist, ist, dass solche Bücher, finde ich, ja auch immer so total helfen zu verstehen. Also gerade wir, die wir jetzt so irgendwie, keine Ahnung, 40 sind, das ist ja so lange her und man denkt immer, es ist so ewig her. Und solche Bücher, die das dann so ein bisschen ins Verhältnis setzen, alle möglichen, auch schlimmen Dinge leider, die helfen ja auch so ein bisschen zu verstehen, dass es noch gar nicht so lange her ist. Das finde ich immer auch total wichtig, dass man das nicht so weit von sich wegschiebt und so sagt.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja hochaktuell.
Ja.
Also die Polen haben ja wahnsinnig Angst, dass die Russen wiederkommen.
Naja, so, nicht nur, ne? Die, würde
also,
ich ja mal sagen. Ne?
Und also das ist so, für die ist es halt, und dann auch die Frage, kämpft, geht man in eine Armee und ich meine, Kaschka ist glaube ich, links as fuck, so, ne? Also, also wenn man ihr was nicht vorwerfen kann, dann irgendeine Art von Militarismus-Fetisch oder sowas. Und trotzdem versteht sie dann ihren Vater und auch so dieser Verstehensprozess, den sie durch diese Tonbänder und durch dieses darüber schreiben und dann aber auch diese, selbst so diesen Schutz gegenüber diesem kleinen Vogel.
Ist das eigentlich dann, mit Romanen beschrieben? Nein, oder? Das haben sie gelassen, das ist ganz schön.
Ja. Aber sie ist es nicht schon, also ich finde, das ist eindeutig Belletristik in ihrer
Literatur.
Also das ist Spitzensport-Belletristik, würde ich sagen. Weil wenn man über so lose Themen, sowas wie Covid und Gulag,
und dann
so schreiben kann, dass man dran bleibt, dann kann man wirklich schreiben. So.
Jetzt kommt Weihnachten, wem würdest du es empfehlen? Wem würdest du es schenken?
Also ich glaube schon Menschen, die ein bisschen fortgeschrittenere Literatur gern lesen. Also die Literatur auch lesen, die ein bisschen, also gar nicht so auf so einer sprachlichen Ebene, aber auf so einer intellektuellen Ebene schon auch fordert, die auch sich irgendwie ja ein bisschen in Geschichte bewegen wollen, in Familie, die Krähen mögen.
Fallen mir viele ein.
Genau, vielleicht aber es ist schon, ihr ist ja wirklich was Tolles gelungen. So. Also,
Kaschka Brüller.
Sie wohnt leider nicht mehr in Leipzig. Wir haben uns letzte Woche auf der Buch Wien getroffen, sie wohnt wieder in Wien.
Das
Leipzig
ist für
hat
dich
sie
ja
verloren.
Nicht so
ja.
weit, weißt du, das kannst du verantworten. Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich.
Im Residenzverlag. Was hast du jetzt als Absacker, Maria?
Ich mache es wirklich ganz schnell, damit uns nicht wieder irgendwas dazwischen haut. Lina Scheinius, in der Übersetzung von der großartigen Eva Bonnet. Ich kannte Lina Scheinius schon als Fotografin, habe ich sie immer ganz, ganz toll gefunden und habe die Fotos verfolgt, so ich es konnte und habe immer gedacht, boah, irgendwie spricht das zu mir und ich freue mich so, dass sie jetzt ihr literarisches Debüt geschrieben hat.
Ist das ein Foto von ihr?
Das ist ein Foto von ihr.
Ich zeig's mal so ein bisschen in die Kamera,
ja,
während du lobst.
Erklärst du es für den Podcast, dann können die Leute es ja nicht sehen.
Ach so, okay.
Es sind zwei
Schwarz. Das sind zwei
Passionsfrucht.
Fotos. Okay. Also soll ich es erklären oder du?
Aber schnell.
Es gibt mir eine Aufgabe. Okay, also es ist ein zweigeteiltes Cover. Oben sieht man eine Frau, die vor einem Laptop sitzt in einer Küche oder in einem Café, ich würde sagen, ihrer Küche, vorm Fenster und sie guckt so ein bisschen verzweifelt auf ihren Laptop. Und unten ist ein Teller mit Blumenmuster und einer Maracuja ausgelöffelt.
Ausgelöffelt ist das entscheidende Wort hier, glaube ich. Lina Scheinius guckt auf ein Tagebuch zurück, was sie vor, oh Gott, ich glaube, 6 Jahren geschrieben hat, über 6 Monate, als eine Beziehung geendet ist und sie das Gefühl hat, das zerreißt sie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir alte Tagebücher angucke, dann mache ich die sofort wieder zu und denke so, will niemand, also ich will die auch nicht mehr sehen. Aber bei Lina Scheinius hat sich was in Gang gesetzt und sie hat diese Tagebücher bearbeitet und sie hat sie mit Essays zusammengeflochten zu großer Literatur, die uns vor allem zeigt, dass in Trennungen alles erlaubt ist, ehrlich gesagt, also auch alle Gefühle erlaubt sind. Oft denken wir immer, es muss ganz schnell vorbei sein, wir müssen ganz schnell darüber hinwegkommen. Und ich finde Lina Scheinius so total versöhnlich in diesem Liebeskummer leiden und trotzdem irgendwie sich selber wiederfinden vor allem. Und es ermutigt unfassbar, Tagebuch zu schreiben, weil es eben wirklich zeigt, was im Idealfall daraus werden kann. Es wird nicht für uns alle gelten, aber bei Lina Scheinius ist es geglückt, ein Buch, das sich nicht nur an alle richtet, die sich vielleicht mit Liebeskummer beschäftigen, mit Beziehungsenden beschäftigen, sondern einfach auch mit einer großen Introspektive, mit so einer Auslotung von, wie ist so deine Gefühlsrange, Breite, Weite. Und es ist mit den Essays ganz, ganz großartig verquickt. Jetzt du, bevor es zu Ende geht.
Naja, das wird ganz zwei Sachen dazu sagen, ja. Obwohl Nancy Hünger schreibt ja auch über so ein Beziehungsende im Endeffekt. Also es korrespondiert gut dazu. Und
ne?
Willst du Werbung für zwei Veranstaltungen machen nächste Woche?
Wenn das noch nicht ausverkauft ist, am Mittwoch bei Usla und Rai.
Sagt das Datum. Also nächste Woche Mittwoch, das ist unser Kamerakind guckt. Es muss ja der 28.
Ich dachte, es wäre der 26.
26. In der Buchhandlung Usla und Rai.
Ja, und am 27. im Literaturhaus, moderiert von Hanna Engelmeier, zu einem Abend über Tagebücher.
Ja.
mit einem zweiten Autor. Guckt auf der Seite vom Aki Verlag. Sowieso Aki Verlag.
An dem Donnerstag werden wir beide da sein.
Das wäre das jetzt irgendwie relevant, Ludwig. Okay, nimm mal dein letztes Buch.
Auch eine Veranstaltung vom Literaturhaus letztens. Die haben das auch gepostet. Mhm. Und zwar, ich habe jetzt für uns mitgebracht
Dolle zum Schluss. Literaturhaus.
No Scribes erschien im Sukultur Verlag. Und zwar die No Scribes. Das ist die erste literarische Girlband im deutschsprachigen Raum. Die besteht aus Raphael Redd, Alicia Garmisch und der schon vorhin erwähnten Paula Fürstenberg.
Das kann nicht an euch vorbeigegangen sein eigentlich. Ich habe ja
also gedacht, bitte folgt alle diesem Kanal No Scribes. Guckt euch an, was sie macht. Guckt die Ästhetik an. Guckt die Art und Weise an, wie sie über ihre Themen sprechen. Und zwar die Themen, das sind Girlbands der 90er und 0er Jahre. Also Destiny's Child, Spice Girls und natürlich Tic-Tac-Toe.
Natürlich.
So, genau. Und das machen sie auf so eine Art und Weise. Also ich habe mir diese Performance angeguckt, aber hier im Subkulturheft kann man das auch nachlesen, dass sie sich diesen Geschichten dieser Bands annähern und besonders auch Tic-Tac-Toe, wo es halt auch da viel darum ging, so um Klasse, wer darf eigentlich auf eine Bühne, wie sind drei Frauen miteinander, was sind da für Narrative, die da erzählt werden müssen, immer so mit so ein bisschen, wer ist welche.
Wie wird das auch geframed?
Genau,
ne?
So Ginger Spice und was weiß ich Spice und irgendwie die Liebe, die Wütende, die Punkige und ja. Sowas, also und die dann auch so von super mächtigen, oft auch männlichen Systemen, ja. So weibliche Narrative erzeugt werden oder projiziert werden auf diese Girlbands und das sind drei super, super kluge Frauen.
Wahnsinnig erfolgreiche Autorinnen,
ja,
und das
genau.
Ist irgendwie so geil, dass es sozusagen aus. Ich dachte erst, als ich die ersten Fotos gesehen habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein, das ist also viel Aufwand für einen coolen Gag. Und bis ich geschnallt habe, dass da ein Buch dahinter steht, dass da eine Idee, dass da eine Performance dahinter steht und eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltungs-, ja hoffentlich Reihe wird es ja.
Genau, also ich glaube, wenn wir über No Scribes reden, müssen wir auch über Lena Prasch reden. Das ist die Tochter von Marion Prasch. Die das die Regie geführt hat und auch maßgeblich daran beteiligt war, dass dieser Text in dieser Form jetzt so da ist.
Und kann man in jeden Nikolausstiefel stecken.
Kann man in jeden, ja, kostet wirklich nur ein paar Euro. Ja. Und also falls ihr mal die Möglichkeit habt, falls No Scribes auch in eurer Nähe auftreten, tut euch das an. Das ist wirklich unglaublich unterhaltsam. Man hat aber vielleicht auch, kannst du das ja in diesem, gab es nicht mal so eine Britney Spears-Doku auch oder sowas? Also ja, wo man auf einmal so wahnsinnig viel Mitgefühl auch mit diesem Mensch hatte.
Wo man auch erkannt hat, wie wir alle so fehlgeleitet waren und wie wir sofort in irgendwelche Fallen getappt sind, um so und so zu denken, um uns aufzuregen, um irgendwie zu judgen. Und ich glaube, das ist total schön, dass da einfach noch ein anderer Zugang kommt von Autorinnen, wo ich auch gedacht habe, hey, ihr hättet bestimmt auch so viele tausende Buchprojekte, auch dass sich so zusammenschließen für sowas.
Aber
ja,
das ist und auch, da spricht so viel Joy daraus und so viel Sisterhood. Irgendwie. Also es macht wirklich Spaß und hat also Spaß mit Tiefgang.
Genau, das ist so diese Kombi, ne? Ernst und witzig irgendwie zugleich und klug. Schön.
Okay, also No Scribes. Folgt den No Scribes, geht auf ihre Konzertlesungen.
Kauft sowieso die ganzen so Kulturregale leer.
Alle Kulturhefte, Reklam kann einpacken.
Ich sag das nicht so.
Wir danken euch sehr, 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 dass ihr uns zugeschaut habt.
Die nächste Folge
Vielen
ist am
Dank
9.
dir, Maria. Meine,
vielen Dank dir. Die nächste Folge ist am 9. Dezember, Folge 79. Habt einen ganz schönen Abend. Wiedersehen.
Tschüssi. Das war Blauschwärz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.